Ja, ich war, wie ihr wisst, kürzlich in Belfast und da war ich sehr inspiriert worden durch Tommy Stewart. Das ist mittlerweile ein guter Freund von Lenny. Das ist jemand, der ist ja nicht ganz in meinem Alter, aber so fast. Und der etwa durch die Welt reist und in Sachen Charakterschulung und Leiterschaftsschulung ausbildet. Und der hat mich sehr inspiriert für die Predigt, die ich heute halte. Und weil ich mir schon seit Wochen natürlich auf dieses Ereignis in Weihnachten, Heiligabend Gedanken mache. Und es ist zwar jedes Jahr das gleiche Ereignis, aber gerade auch als Prediger sagt man, Gott, was ist dieses Jahr dran? Und wie Bärbel vorhin schon gesagt hat, das ist schockierend, dass viele in unserer Gesellschaft gar nicht mehr wissen, warum wir Weihnachten feiern. Da weiß man nur, es gibt Geschenke. Und da gibt es ja ein Jesuskind, aber wer das war und was der gemacht hat, das ist dann schon, wenn man es weiß, das ist dann völlig untergeordnet. Und so habe ich mir Gedanken gemacht und habe mich persönlich gefragt, warum ist Weihnachten für mich persönlich so ein außergewöhnliches Fest und für uns Christen? Und ich habe natürlich mehrere Antworten dafür, aber eine Antwort, über die möchte ich heute reden. Und zwar ist das mein persönlicher Glaube an Jesus Christus ist deswegen so wichtig und die Person Jesus Christus, weil er meine Hoffnung, die ich habe in den unterschiedlichsten Bereichen meines Lebens, meine Erwartungen lebendig hält. Und er hat dieses Lebendige in dieser Hoffnung, weil die Welt sagt ja, man hört es immer wieder fast täglich, die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Hoffnung stirbt nicht für uns Christen, auch für mich nicht, auch nicht bei all dem, was ich erlebt habe, gerade auch im letzten Jahr, was wir vorhin kurz angesprochen haben, auch an negativen Ereignissen. Aber dennoch halte ich meine Hoffnung lebendig und das verdanke ich meinem Glauben an Jesus Christus und letzten Endes natürlich diesem Jesus Christus, wo wir jetzt gerade warten, dass er kommt oder dass wir es feiern, dass er kommt. Ich habe ein Bibelvers gefunden, da könnte man vielleicht mal separat eine Predigt drüber machen, sozusagen ein Ankerzentrum. Das ist ja, glaube ich, das dritte Unwort, das bestimmt wurde. Das erste ist, glaube ich, Heißzeit, das zweite weiß ich nicht mehr und das dritte, das so eine Kommission festgelegt hatte, war Ankerzentren. Und hier habe ich einen Vers, Hebräer 6, Vers 19, den möchte ich kurz voranstellen. Da heißt es, diese Hoffnung, der ich gerade gesprochen habe. Diese lebendige Hoffnung haben wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seele, der hineinreicht in das Innere hinter dem Vorhang. Das heißt, unsere lebendige Hoffnung wird verglichen mit einem Anker für unsere Seele. Das heißt, das ist das, was uns ja am meisten wahrscheinlich zu schaffen macht, ist weniger der Verstand als die Seele, unsere Gefühle, unser Wille, all das, was hier in uns passiert, gerade auch die Gefühle. Und hier heißt es, dass diese Hoffnung, das wird im Kapitel 6 von Hebräer in den Versen davor beschrieben, das ist eine lebendige Hoffnung und die ist wie ein Anker unserer Seele bis hinter den Vorhang. Hinter den Vorhang heißt ins Allerheiligste, praktisch ins Zentrum, dort, wo Gott ist. Da sind wir verankert mit unserer lebendigen Hoffnung. Und die vorhergehenden Verse in Kapitel 6 ermutigen uns durch das Leben Abrahams. Und zwar auch, dass wir festhalten an den Verheißungen, die uns gegeben sind. Und jeder von uns, so ziemlich jeder von uns, hat irgendwann mal Bibelverse bekommen, Zuspruch durch einen Freund, durch einen Bruder, durch eine Schwester oder selbst im Lesen der Bibel eine Verspassage, die uns wichtig geworden ist. Oder wer schon langgläubig ist, durch ein prophetisches Wort eines Propheten, der in dein Leben kam, der gepredigt hat und der gesagt hat zu dir, hier, dieses Wort ist für dich. Und da möchte Gott uns daran erinnern, dass wir diese Verheißungen, diese Worte nicht aufgeben, sondern dass wir dran festhalten. Ich halte auch dran fest an Verheißungen, die schon 30 Jahre zurückliegen, die 20 Jahre zurückliegen und ich werde weiter dran festhalten. Volker macht gerade so zu mir her. Ihr Lieben, das ist schön. Danke, Volker. Das tut gut, ja. Und weil wir diese lebendige Hoffnung haben, weil ich diese lebendige Hoffnung habe und auch zumindest Sergej und Volker, Haben wir auch etwas in uns, das uns ständig antreibt oder vielleicht zieht, dass wir es anderen Menschen mitteilen? Wir haben ja ständig auch mit Menschen zu tun, die ihre Hoffnung verloren haben, gerade wenn sie ungläubig sind. Wie schnell ist da mal auch ein Angehöriger sterbenskrank und dann beginnen die einzelnen Säulen in dem persönlichen Leben der Betroffenen zu wanken. Und da kommen dann wir ins Spiel. Und indem wir auf Christus hinweisen, auf seine Person, auf seine Mission, auf seinen Auftrag, versuchen wir anderen Menschen diese lebendige Hoffnung, die wir haben, in ihr Leben hineinzusprechen und mit ihnen zu teilen. Und man könnte dazu sagen, Christsein bedeutet auch in diesem Kontext Wegweiser zu sein und auch Wegbereiter. Und zwar im Leben anderer. Das heißt, ich bin ein Wegweiser, ein Wegbereiter im Leben anderer, im Leben meiner Frau, meiner Familienangehörigen zuallererst hier Vorbild zu sein. Im Leben meiner Freunde, meiner Geschwister, aber andersrum auch Volker in meinem Leben, Sergej in meinem Leben mit seiner Familie und jeder, auch die Weißmüllers oder je nachdem, wie lange ich sie kenne, die Bärs, ja, die Familien sind aber auch Wegbereiter und Wegweiser in meinem Leben. Jesus selbst sagt, dass er der Weg zu Gott sei. Er sagt in Johannes Kapitel 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich und als seine Schüler, als diejenigen, die ihm nachfolgen, die seiner Lehre nachfolgen, die versuchen, das, was er gesagt hat, zu verstehen, zu ergründen, umzusetzen und anderen mitzuteilen, sind wir auch Teil seiner Mission und ist es auch unser Auftrag, so wie er Wegweiser und Wegbereiter in unserem Leben war, Wegbereiter und Wegweiser im Leben anderer zu sein. Und da möchte ich ein paar Gedanken mit euch teilen, die alle so um die Geburt Jesu gelagert sind, vor seiner Geburt, während der Geburt beziehungsweise durch seine Geburt und nach seiner Geburt, die zu uns sprechen. Ja, ihr Lieben, dieses Wegweisersein, es fängt damit an, meine Gedanken, dass dieses Wegweisersein er selbst war. Er kam in einem Stall zur Welt und ja, er hatte nichts. Man könnte heute sagen, rein oberflächlich, weltlich betrachtet, er war bettelarm in einem Stall. Und dennoch kamen Weise aus dem Morgenland. Weise haben sich tagelang, vielleicht wochenlang auf den Weg gemacht, ihn zu besuchen, ihn aufzusuchen. Und ihn zu beschenken, und zwar reich zu beschenken, kostbar zu beschenken. Und er, so wie der Stern, Wegweiser war für diese Weisen und dieser kleine Jesus später, 30 Jahre später, Wegweiser wurde für so viele Menschen, auch in meinem Leben. So nehmen wir dann, wenn wir seiner Lehre folgen und seinem Leben und seiner Mission, dann auch diese Eigenschaft an, dass wir selbst Wegbereiter und Wegweiser sind durch unsere Ratschläge, durch das, was wir verstanden haben, indem wir es anderen weitergeben. Und Jesus hatte jemanden, der Vater im Himmel hatte jemanden berufen im Leben von Jesus, der auch das Leben von Jesus vorbereiten sollte, nämlich Johannes den Täufer. Denn Johannes der Täufer, dort heißt es in Lukas 1, 76, und du, Kindlein, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest. Das ist ein Auszug aus dem Lobgesang des Zacharias, des natürlichen Vaters von Johannes dem Täufer. Dort ist die Rede davon, dass Johannes der Täufer der Wegbereiter sein soll. Und das wollen wir festhalten, dass so wie Jesus durch einen anderen Menschen wie hingewiesen wurde, möchte heute Gott durch andere Menschen auf Jesus hinweisen. Und dieses Hinweisen ist so wichtig, weil wir laufen massenweise durch die Irre oder in die Irre. Selbst unter uns Christen gibt es so viel unterschiedliche Auffassungen. Gestern habe ich während der Geburtstagsfeier von Volker, hörte ich eine Bemerkung an unserem Tisch. Und hier, Reinhold, glaube ich, du hast es gesagt, heute interessiert sich ja keiner mehr für die Wahrheit. Sondern es ist irgendwie, scheint es so, den Mainstreams, das, was populär ist, diesen Meinungen anzuhängen. Aber wirklich mit Leidenschaft die Wahrheit zu ergründen, nicht nur irgendwas, was andere sagen, auch wenn es eine große Menge von Leuten ist, das einfach mal zu übernehmen, weil es plausibel klingt, sondern zu hinterfragen und sagen, wo ist denn jetzt aber die Wahrheit? Denn es gibt in der Regel immer zu Standpunkten auch einen gegensätzlichen Standpunkt. Und es ist heute kaum mehr ein Interesse da, die Wahrheit zu ergründen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber wir, die wir Christus nachfolgen und eine Erfahrung mit dem lebendigen Gott gemacht haben, für uns sollte Wahrheit schon noch eine Rolle spielen. Gerade weil die Wahrheit einen Vornamen hat und einen Nachnamen, nämlich Jesus Christus. Und ich möchte ein paar Gedanken mit euch teilen, neben diesem Wegweiser, neben diesem Wegbereiter. Und zwar ist mir eines aufgefallen zu diesem Geburtsereignis von Jesu, dass Gott oftmals Dinge anders macht, Entwicklungen, auch in unserem persönlichen Leben, als wir uns das vorstellen. Wenn ich mir überlege, als ich damals Jesus angenommen habe, 1981 in unserem Wohnzimmer in Stein damals, meine Frau und ich, als wir den Prediger einluden, als er dann ging, boah, was hatte ich da für Gedanken? Ich weiß nicht mehr alles, aber so ein paar Dinge weiß ich noch. Wenn ich heute zurückdenke und mein Leben betrachte, sage ich, hey, da hat Gott aber einiges völlig anders gemacht als das, was ich mir vorgestellt habe. So war es damals auch. Die Juden, und viele sind ja heute noch in derselben Haltung, die warteten damals auf einen Befreier von diesem römischen Kaiser oder von der römischen Knechtschaft, von der römischen Besatzung. Sie waren ja besetzt von den Römern. Also die Juden warteten darauf, dass dieser verheißene Messias kommt und ein Königreich errichtet. Er kam, ja, aber er hat ein Königreich errichtet, das kein weltliches war, sondern ein, wenn man so will, außerirdisches. Das hat er begonnen zu errichten. Und Gottes Pläne sind so viel höher als unsere eigenen. Und ich möchte dir zurufen, dass auch du vorbereitet sein musst, dass Gott das, was er dir aufs Herz gelegt hat, vielleicht diesen deinen persönlichen Traum, möglicherweise völlig anders umsetzt in deinem Leben, als du dir das vorgestellt hast oder vorstellst. So wie damals, dass er ein Königreich errichtet hat, ja, aber ein völlig anderes. Und nämlich zunächst ein unsichtbares, nicht ein irdisches, sondern ein außerirdisches sozusagen, dass er begonnen hat, aber das noch nicht vollendet ist. Und es ist zunächst wichtig durch unseren Glauben, dass wir Teil dieses Königreichs sind und dass wir, als es ein Teil ist unserer Mission wie seiner, dieses Königreich weiterzubauen und die Grenzen zu erweitern, indem möglichst viele Erfahrungen machen mit dem auferstandenen Christus, der als Erlöser in diese Welt kam. Aber dass es anders ausgeht, dass es anders aussieht als das, was wir möglicherweise in unseren Vorstellungen mit uns herumgetragen haben oder herumtragen. Es kann auch sein, dass es völlig unkonventionell geht. Auch das habe ich erlebt in meinem Leben. Völlig fast schon auf wundersame Weise. Genauso wie Jesus von einer Jungfrau geboren wurde. Es kann sein, dass Gott dich und mich überrascht, dass etwas passiert, was sich eigentlich mit menschlichen Argumenten gar nicht erklären lässt. Und darum möchte ich dir sagen, wenn wir jetzt ins 2019 gehen, sei darauf vorbereitet, dass es in 2019 wirklich Überraschungen geben kann, auch gerade Überraschungen hinsichtlich deiner eigenen persönlichen Entwicklung, wie Gott zu dir spricht. Möglicherweise durch so ein Ereignis, das völlig wundersam war, wie das, was die Maria erlebt hat, als Wunder, nicht zu erklären mit dem menschlichen Verstand. Man muss sich mal vorstellen, was das bedeutet haben muss damals, dass die Maria, als sie plötzlich gemerkt hat, sie ist schwanger, und die anderen das in ihrem Umfeld gemerkt haben, ihre Freunde, ihre Bekannten, die Gemeinschaft, in der sie eng eingebunden war, wie haben sie sich ihre Mäuler zerrissen, als offensichtlich war, dass Maria immer dicker wurde. Und auch das kann dir passieren, dass sich Menschen vielleicht den Mund zerreißen über das, was in deinem Leben ist und Zweifel haben, vielleicht auch an deinem Traum, an deiner persönlichen Bestimmung, über die du sprichst. Deswegen ist es so wichtig, auch ja, in gewisser Weise vorsichtig zu sein, wie man sich wie in welcher Tiefe mitteilt. Dass es Menschen sind, die deinen Traum verstehen, die Gott, die Christus verstehen und die verstehen, wenn du was Außergewöhnliches in dein Leben hineingepflanzt bekommen hast und du darüber sprichst, das ist nicht zerreden. Das ist Maria damals mit Sicherheit passiert. Maria verbrachte 9 Monate in einer Unsicherheit und in Ungewissheit, obwohl der Engel zu ihr gesprochen hatte, aber sie war 9 Monate schwanger und da ist mir was Besonderes aufgefallen. Im Vergleich zu Jesus, Jesus war 30 Jahre im Grunde nicht im Rampenlicht. Auch Maria war 9 Monate, sie war nicht im Rampenlicht, hat sich mit Sicherheit verborgen. Und Jesus war 30 Jahre vorbereitet und da war nichts, ist er nicht in Erscheinung getreten als der Erlöser. Und ich will dir sagen, dass du dich nicht entmutigen lassen sollst, wenn du in dieser Schwangerschaftszeit, in diesen vielleicht 9 Monaten, wo du weißt, du trägst jetzt was aus, du trägst einen Traum, vielleicht sind es schon ein paar Jahre, aber während du da mit etwas spazieren gehst, was du, wo du weißt, da wächst was heran in dir, was deine Bestimmung von Gott betrifft, dass du dich nicht entmutigen lässt. Maria hat sich auch nicht entmutigen lassen. Es gab sicherlich Zeiten, in denen beide, Maria und Josef, sich einsam gefühlt hatten, isoliert und abgeschnitten von ihrer Gemeinschaft. Warum? Gott hatte etwas in sie hineingepflanzt, was sie niemandem erklären konnten. Es kann auch dir so gehen, dass Gott etwas in dich hineingepflanzt hat, bin ich mir sogar ziemlich sicher, wenn ich das überlege, was er in mich hineingepflanzt hat, ich da oftmals mit anderen gesprochen habe, ich habe wahrscheinlich viel zu viel mit viel zu vielen drüber geredet, aber ich bin, wie ich bin, Gott arbeitet kräftig an mir und durch meine Frau nicht zuletzt, aber auch durch euch, ihr Lieben. Und da kann es sein, dass, wenn du darüber sprichst, dass du dich zeitweise auch einsam und isoliert fühlst, weil keiner dich versteht. Oder du dich einfach zurückhältst und sagst, nee, also bevor ich da jetzt mit anderen rede, ich will das mal für mich behalten und erstmal mit Gott bewegen. Die falsche Reaktion wäre auszusteigen, aufzugeben. Sagen die, das kann nicht sein, ich höre jetzt auf damit, an Christus zu glauben und diese verrückte Sache, was immer es ist, ich steige aus. Das wäre die falsche Reaktion. Maria ist nicht ausgestiegen und auch Josef ist nicht ausgestiegen. Aber da war noch ein besonderes Ereignis im Leben von Maria. Für mich ist es was Besonderes. Ich glaube, ich komme später noch drauf, weil Maria hatte Elisabeth besucht, gerade als sie schwanger war, als sie das entdeckt, als sie das, diese Erfahrung hatte mit dem Engel, der zu ihr sprach. Und dann ist sie zu Elisabeth gegangen, ihrer Cousine. Und Elisabeth war ja schwanger mit Johannes dem Täufer. Und auch, ich lese es nachher noch vor. Das war nämlich ganz interessant, denn Johannes der Täufer war ja der Wegbereiter für Jesus. Aber im Grunde war Elisabeth, die Cousine, auch Wegbereiter für Maria. Denn, und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch Gemeinschaft verstehen und Gemeinde. Maria hatte zwar dieses Ereignis für sich zunächst mal selbst erlebt durch den Engel, aber die Schrift berichtet in Lukas 1,56, dass Maria, die Elisabeth besucht hat, die ja auch wundersam schwanger wurde, und Maria blieb bei ihr etwa 3 Monate. Und danach kehrte sie wieder heim. Das heißt, sie blieb 3 Monate bei Elisabeth, weil sie dort jemanden hatte, die nachempfinden konnte, was die Maria empfangen hatte durch einen Engel. Auch zu Elisabeth sprach ein Engel nachts. Auch zu Elisabeth und zu Zacharias sprach ein Engel und hat gesagt, hey, und da wird berichtet von ihnen, ich lese euch das mal vor, aus Lukas 1, Vers 5. Denn ich glaube, in diesen 3 Monaten, wo die Maria mit Elisabeth zusammen war, hat sie das Stehvermögen bekommen, das Vertrauen gewonnen in das, was mit ihr persönlich passiert war, mit ihrer Bestimmung, das sie brauchte, um diese Schwangerschaft nicht nur zu durchstehen, sondern wirklich auch anzunehmen und sich dieser Bestimmung, dieser einzigartigen zu stellen. Jemand hat mal gefragt, warum hat es so viel 100 Jahre gedauert, ich glaube 400 Jahre von dem Propheten Jesaja, wo von Jesus berichtet wird, dass er als Erlöser kommt in diese Welt. bis dann sich schließlich eine Maria fand. Da gibt es unterschiedliche Aussagen und Spekulationen dazu, aber es hat einige hundert Jahre gedauert. Warum so lang? Und da ist nun plötzlich diese Frau und sie sucht die ersten drei Monate ihrer Schwangerschaft die Nähe von Elisabeth. Und hier heißt es über Zacharias und Elisabeth, ich lese Lukas Kapitel 1 ab Vers 5. Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Abia und mit Namen Zacharias. Und seine Frau war von den Töchtern Aaron, die hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beide gerecht und fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar, obwohl sie so wunderbar untadelig lebten. Sie war unfruchtbar. Und beide waren hochbetagt. Das erinnert uns an Abraham und Sarah. Und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, da seine Ordnung an der Reihe war, dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer darzubringen. Und so ging er in den Tempel des Herrn. Und die ganze Menge des Volkes betete draußen zur Stunde des Räucheropfers. Da erschien ihm, dem Zacharias, der Engel des Herrn. Der stand an der rechten Seite des Räucheraltars, und als Zacharias ihn sah, erschrak er und Furcht überfiel ihn. Aber der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört, und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Johannes geben. Elisabeth war also die zubereitete Frau im Leben von Maria. Sie erlebte selbst ein Wunder. Sie konnte mit Maria mitempfinden, was es heißt, ein Wunder zu empfangen. Und deswegen hatte sie so enge Gemeinschaft mit ihr. Deswegen ist es auch für mich immer wichtig, für mich persönlich, als Harald sozusagen, mich wenigstens zweimal im Jahr auch mit Menschen ganz intensiv zu umgeben. Deswegen investieren die Leiter von Every Nation auch in diese Gemeinschaft mit ihren Leitern, wo wir sehen in das Leben hinein anderer Leiter, wie sie umgehen mit ihrem Ruf für Gott. Zum Beispiel, wenn sie alles stehen und liegen lassen, zwar geplant, aber ihr Leben zum Beispiel von Port Elizabeth wie Gareth aus Berlin, und er kommt mit 18 Leuten nach Deutschland und er bereitet das über Jahre vor. Und ich, als ich ihn kennenlernte in Los Angeles, wann war das? Ich glaube 1999, wo er zu mir auf Englisch sagte: Was muss ich tun, um für Deutschland, was ist für das Wichtigste für Deutschland, wenn ich in Deutschland Gemeinde bauen will? Gott hat mich gerufen nach Deutschland. Ich sage: Lern Deutsch. Jahre später kommt der Mann mit 18 anderen, hochmotiviert, war Leiter, Senior Pastor, also erster Pastor in einer Gemeinde in Port Elizabeth in Südafrika, und kommt hierher nach Berlin in dieses total humanistische Umfeld und baut da Gemeinde. Es hat jahrelang gedauert, seine Vorbereitung, aber mit wem hat er sich drüber unterhalten? Wer hat ihn bestärkt in diesem? Das können nur Männer und Frauen, die Ähnliches erlebt haben oder mehr noch als er, die können ihn ermutigen. Deswegen ist Gemeinde so wichtig. Deine persönliche Entwicklung, die kann sich nur dort fortsetzen, wo du Männer und Frauen neben dir hast, die mehr erlebt haben oder mindestens das Gleiche wie du, das Außergewöhnliche, die dir sagen: Ja, halt dran fest, suche Gott. Und darum war Maria bei Elisabeth. Und das hat mich sehr angesprochen, diese Passage, weil es zeigt: Aha, schau her, selbst da hat Gott dafür gesorgt, dass die Maria nicht allein blieb mit diesem Ereignis. Und wie toll er das gemacht hat. Da wird der Johannes der Täufer als Wegbereiter von Jesus vorbereitet in dem Mutterleib von der Elisabeth, aber auf ganz gleiche Weise ähnlich wie damals Abraham seinen verheißenen Sohn empfangen hat. Und sie empfängt das als Wunder. Sie war alt, sie war hochbetagt, sie war unfruchtbar ihr Leben lang und bekommt dann ein Kind. Und die Maria sieht das, es ist die Cousine. Da war ein inniges Verhältnis. Und dort empfängt sie die Ermutigung, die sie braucht, um den Prozess weiter zu durchleben und durchleben zu können. Ein weiterer Gedanke, als Maria und Josef ankamen in Bethlehem, da waren, lesen wir, alle Hotelzimmer sozusagen, alle Gasthäuser waren ausgebucht, es gab keinen Platz. Und um diesen Wegbereiter, den Jesus, um diesen Erlöser für die ganze Menschheit angemessen zur Welt zu bringen, es war alles, und es kann sein, ich sage, mit dem Traum, den du hast, mit der Bestimmung, mit der Berufung, die du hier in deinem Herzen trägst, es kann sein, dass du dir vorkommst, es sind alle Türen sind verschlossen. Es gibt keine Möglichkeit, auch nicht mal ansatzweise, wo ich an meinen Umständen ablesen kann, dass ich meinen Traum, meine Bestimmung umsetzen kann. Ich warte schon so lang. Ich habe so viel Absagen eingefahren. Ich habe so viel Widerstände. Also du bist kurz davor aufzugeben. So wie Maria und Josef vielleicht. Ich gedacht haben, tja, was machen wir jetzt? Aber sie fanden einen Platz. Sie fanden einen Platz in einem Stall. Ich habe mir aufgeschrieben, wenn auch in einem Stall, aber es war ein Platz und es war warm und es war geschützt. Sie hatten ein Dach über dem Kopf. Und es ist so wunderbar, wenn man das sieht, wie aus diesen Minimalanfängen, rein irdisch betrachtet, wahrscheinlich ein bettelarme Umgebung, in einem Stall, wahrscheinlich schmutzig, und da wird der Erlöser der Welt hineingeboren. Erinnert mich fast an meine eigenen Umstände, kritisch betrachtet damals, wir waren zwar rein äußerlich, war ja alles geordnet, aber heilstechnisch desaströs. Wir waren ungläubig, alle beide, meine Frau und ich, und hatten auch eher ja, Gott abgelehnt. Und in dieses Durcheinander hinein kommt Christus, so wie hier. Und daraus sind entstanden 2 Milliarden, vielleicht 3 Milliarden. Wir sind ja, die Weltbevölkerung ist im Moment über 8 Milliarden. Ich habe gelesen, über 8, 7,8. Jemand hat mal gesagt, über die Hälfte sind in den evangelischen, katholischen Kirchen und christlichen Denominationen. Ich weiß nicht, ob das noch stimmt. Das war damals, als wir 6 Milliarden waren, heute sind wir 8 Milliarden. Aber es sind immerhin, lass es 3, lass es 4 Milliarden sein, eine ganz schöne Menge, die an Christus glauben. Und angefangen in so einem kleinen, in so widrigen Umständen. Drum möchte ich dir auch sagen, egal wie du dich siehst im Moment und deine Umstände persönlich einschätzt, ich möchte dir den Rat geben, setz die Brille auf und schau das, betrachte sie durch das Wort Gottes, durch das Leben derer, die mit Gott Erfahrungen gesammelt haben. Da sind so viele Charaktere abgebildet im Wort Gottes, die uns genug Grund geben, sagen, boah, das kann ja bei mir auch passieren. Ja, Gideons, ja, die absolute kleine Persönlichkeiten, Leute, die kaum was mitbrachten, die hatten eigentlich, je weniger du selbst mitbringst, je weniger du selbst hast und vorzeigen kannst, boah, ist eigentlich die Idealvoraussetzung dafür, dass Gott dich wunderbar gebrauchen kann. Und je mehr du hast, desto mehr wird von dir verlangt werden. Das heißt nicht, dass er die sehr viel Talente haben und sehr viel wissen, nicht gebraucht werden. Generell gilt, Gott befähigt die Berufenen und nicht, er beruft nicht die Befähigten. Sonst müsste er an den Universitäten, wo wir uns ja so die Zähne ausbeißen hier in Deutschland und in Nürnberg, müsste er ja schulklassenweise die Professoren alle als Missionare ins Missionsfeld schicken. Anders ist es. Sind nicht die Professoren, die schulklassenweise sich bekehren, die Studenten auch nicht, aber es sind wesentlich mehr Studenten, die den Arm heben und sagen, okay, ich lasse mich drauf ein, als Professoren. Er befähigt die Berufenen. Mutter Teresa habe ich mir hier aufgeschrieben, das ist ein Beispiel, eine arme Frau aus armen Verhältnissen in Albanien. Was hat sie wunderbar in Indien aufgebaut? Ein Riesenwerk, Hunderttausende, vielleicht waren es sogar Millionen von Kindern, konnte durch ihren Dienst geholfen werden. Nelson Mandela, jahrzehntelang im Gefängnis, isoliert. Ich habe mir noch aufgeschrieben, Martin Luther King, I have a dream, ganz bekannt. dieser Rassendiskriminierung, Rassentrennung in der strengen im Amerika. Und wie hatte er den Traum, dass die eines Tages schwarz und weiß nebeneinander auf der Schulbank sind und sogar nebeneinander im Bus fahren. Jetzt habe ich mir daneben noch hingeschrieben, die Weißmüllers, die Lisa Reinsch, die Ralf Beer, Volker Kreis und alle möglichen, könnte man jeden einzelnen Namen einsetzen. In jedem von ihnen ist ein Traum. Und den von Uschi, den habe ich schon, das ist, an sie muss ich oft denken, was ihren Dienst betrifft, an deine Frau und an die natürlich auch, Stefan. Ja. Seit wie vielen Jahren macht ihr Kindersendungen? 30? 29 oder das muss es sich mal geben. Und es hatte angefangen mit der Idee und mit diesem Wunsch, diese Sendungen zu produzieren, und sie tun's. Das ist einfach wunderbar. Und ich möchte nicht wissen, wie viel Segen da schon in die Familien gekommen ist durch diese Sendungen. Also lasst euch nicht von irgendwelchen Umständen, von verschlossenen Türen abhalten, den Traum weiterzuträumen, von Gott in irgendeiner Weise gebraucht zu werden. Nicht nur für ihn, sondern für ihn im Leben anderer, die rechts und links neben dir sind. Deine und meine Bestimmung und die Entfaltung dieser, die Freisetzung dieser Bestimmung wird nicht bestimmt durch die Begrenzungen unserer Umstände, in denen wir sind, sondern ausschließlich durch die Intensität und Offenheit unserer Beziehung, die wir haben zu Gott, zu unserem Vater, zu seinem Sohn Jesus Christus und zum Heiligen Geist. Jesus kam in eine geh- und zerbrochene Welt. Er kam rein, Hoffnung zu geben und Hoffnung zu bringen. Er hatte keine irdischen Reichtümer und dennoch suchten ihn die Weisen auf und brachten ihm kostbare Geschenke. Und das ist eigentlich, wenn wir danach trachten, genau auch diesen Weg zu gehen, ihm nachzufolgen, das, was wir von ihm verstehen, in unserem eigenen Leben umzusetzen und ein Beispiel zu sein für andere, möglicherweise nicht notwendigerweise jetzt durch ein untadeliges Leben, natürlich, aber ich bin nicht untadelig, ich gebe mir Mühe, aber ich möchte ein Vorbild sein, und das hatte ich auch für meine Familie gesagt, das für unsere Kinder im Ermutigen. Das ist mir einfach, mir persönlich wichtig, im Ermutigen, jemandem zuzurufen, sagen, pass auf, it is, im Englisch sagt man, es ist nicht vorbei, erst wenn es vorbei ist. It's not over until it is over. Und over ist es noch lange nicht. Solange es nicht vorbei ist, solange du atmest, solange du und ich atmen, haben wir jederzeit von Gott die Chance, dass er durch uns wirkt. Auch im Leben anderer. Und so wie Elisabeth in das Leben von Maria von Gott gesetzt wurde und Johannes der Täufer dann schließlich später nicht nur also für die Nachfolger Jesu und Jesus dann in das Leben von dir und mir, hat Gott mal eine Irmgard Oston in das Leben von uns geschickt und sie war die Wegweiserin und Wegbereiter für Jesus Christus in meinem Leben. Aber ich kann mir auch vorstellen, ich habe hier aufgeschrieben Harald und Bärbel für das Leben von Volker und Serena. Ja, es war so, dass Volker, er hatte schon längst Jesus gekannt. Und der war jetzt ausgebildet und kam mit seiner Familie von den Philippinen und hat sich ausgesucht, wo gehe ich denn hin? Und er brauchte in einem ganz bestimmten Lebensbereich seines Lebens, da brauchte er, ich sage jetzt einfach mal Wegweiser oder Wegweisung oder Wegbereiter. Und Gott hat es so geführt, dass er eben nicht nach Belfast ging oder nach anderen Optionen, sondern nach hierher. Und wie sich kurz danach, nachdem er angekommen war, herausstellte, haben Bärbel und ich eine Wegweiser- oder Wegbereitungsfunktion gehabt für ihn in einer ganz bestimmten persönlichen Sache. Und aber so ist auch er umgekehrt in den Folgezeiten, in den Monaten danach, ist er und seine Frau und seine Familie auch für uns Wegbereitung, Wegweisung in manchen Dingen, die unser Leben betreffen, auch unseren Dienst. Und das muss man erkennen, das ist so wunderbar. Das ist unser ganzes Beziehungsgeflecht, Menschen, die wir kennen, das ist nicht auf Zufall gegründet. Wir haben sicherlich selbst Entscheidungsfreiheit und Wir können eine ganze Menge selbst bestimmen und entscheiden. Aber ich möchte euch auch einladen, die Beziehungen, die wir haben, also die Personen, die ihr kennt, rechts und links neben euch, Gläubige wie Ungläubige, besonders jetzt die Geschwister, das ist nicht von Zufall geboren. Da steckt ein höherer Plan dahinter. Schaut euch die Leute genau an, mit denen ihr zusammen seid, die auch gläubig sind, die euren Glauben teilen, das, was ihr empfangen habt. Macht euch auch Gedanken, wie ihr der Wegbereiter oder der Wegweiser sein könnt für eure Freunde. So wie Volker und Sarina in unserem Leben, in unserem Dienst oder wie wir beide in deren Dienst. Ich habe mir auch geschrieben hier, so wie Harald und Bärbel, das Leben, wo ist er, von Sergej und Ludmilla und umgekehrt. Das gilt ganz genauso. Wie hat sich mein Leben bereichert seit dem Moment, wo der Sergej, das war mir noch da drüben in diesen Räumen, eines Tages in den Gottesdienst kam und hat sich ganz hinten hingesetzt, so wie heute auch. Er sitzt ja in der letzten Reihe. Er hat sich was bestimmt dabei gedacht. So kam er in mein Leben als Wegweiser und Wegbereiter. Und ich weiß nicht, ich kann aber, denke ich, auch sagen, auch Bärbel und ich sind in dem einen oder anderen Fall, in der einen oder anderen Angelegenheit auch Wegbereiter für ihn und Wegweiser für sein Leben. Und ermutigende Stimme, auch zu sagen, gib nicht auf oder was auch immer gerade dran ist. Es ist so wichtig, das zu respektieren und anzuerkennen, die Geschwister, die wir kennen und die wir haben. Keiner von uns ist einfach nur so hier. Okay? Und so wie wir vorhin gesagt haben, ganz am Anfang, ihr habt unser Leben im 2018 enorm bereichert. Und ich bin froh, dass ich Buße drüber getan habe und gesagt habe, es tut mir leid, Entschuldigung, dass ich gesagt habe, dass 2018 war so ein schlechtes Jahr. Lina wurde geboren. Wow. Ein Wegweiser mit zwei Beinen, zwei Armen. Weibliches Geschlecht. Preis dem Herrn. Schauen wir mal, was sie machen wird, wie sie Wegweiser und Wegbereiter sein wird. Aber auch du bist Wegweiser und Wegbereiter. Und ich wünsche mir sehr, dass diese kurze Predigt euch den ein oder anderen Impuls gegeben hat, auf Weihnachten einmal anders zu schauen und insbesondere die Umstände auch anders zu verstehen. Maria, Elisabeth, preis dem Herrn. In diesem Sinne möchte ich das Ganze abschließen mit Gebet, ihr Lieben. Ich danke dir für die Marias und die Elisabeths. Ich danke dir, dass wir auch Josefs unter uns haben, Herr. Ich danke dir für die wunderbare Art und Weise, wie du sprichst, wie du Bestimmungen in unsere Herzen gibst und auch Träume. Ich danke dir, Gott, dass wir auch ein Kreativpotenzial haben, jeder einzelne von uns, Gott. Ich danke dir für deine Charakterschule, die uns mehr und mehr befähigt, auch Leiter zu sein und anderen an der Hand zu nehmen, ihnen den Weg zu weisen oder ihnen halt zu helfen, auch den Weg zu bereiten. Danke für all das, was ich erleben durfte, und ich sage stellvertretend auch für die Herde, was wir erleben durften, Herr. Und wir wollen auf das Gute sehen, auch feststehen auf deinem Wort, wo es heißt, dass alles, alle Dinge uns zum Besten dienen. Wir vertrauen dir, Herr, auch für das neue Jahr. Und wir freuen uns und wir sind sehr dankbar, dass du deinen Sohn Jesus Christus hineingegeben hast und er alles erledigt hat, alles gemacht hat. Und wir es nur anzunehmen brauchen, im Glauben und im Vertrauen für unser Leben. Segne unsere Beziehungen, die wir haben, Herr, untereinander. Schütze sie, himmlischer Vater. Pflege sie, vertief sie, Gott, und führe uns weiter von Erkenntnis zu Erkenntnis. In Jesu wunderbarem Namen. Amen.